Es gibt kein Thema, das wir öfter diskutieren werden als dieses. Mentale Gesundheit. Wir haben darüber geredet, was unsere Erziehung mit uns macht, was unsere Eltern durchgemacht haben und wie ihre Psyche funktionieren könnte. Vivi hat uns als Psychologie-Bachelorstudentin einen Einblick gegeben, was aus ihrer Sicht wichtig beim Thema mentale Gesundheit ist. Bevor wir in das Thema einsteigen, erstmal unser
Sprichwort.
Ahatin alahe muhatil teriyim.
Das bedeutet, die Schönheit der Seele sieht man auf dem Gesicht.
Heute wollen wir aus der Sicht der Patientin sprechen. Was bedeutet es, Depressionen zu haben und den Schritt zu gehen, eine Therapie zu machen? Wie ist die Familie damit umgegangen und wie hat die Therapie ihr geholfen? Dazu haben wir Tavana eingeladen. Tavana haben wir beim Live-Event kennengelernt und Tavana hat uns erzählt, dass Ajapula ihr geholfen hat, einen Zugang zur tamischen Kultur zu finden und wir sind sehr froh darüber, sie heute hier zu haben. Hallo Tavana, ich heiße dich herzlich willkommen. Kannst du dich selbst nochmal vorstellen?
Ja, klar. Also mein Name ist Tavana, ich bin 25 Jahre alt, komme aus Düsseldorf. Zu meiner Person kurz, ich studiere berufsbegleitend Personalmanagement und arbeite beim Personaldienstleistungsunternehmen und vermittle Personen für Unternehmen in verschiedenen Bereichen.
Ja, du hast auch gerade schon erzählt, dass du ja auch im Bereich von Diversity Management dich weiterentwickeln möchtest und ich freue mich sehr darüber. Ich bin immer sehr froh, wenn Menschen sich dafür einsetzen, dass es anderen Menschen oder der Gesellschaft allgemein besser geht. Und genau, du hast jetzt auch schon beantwortet, was du beruflich machst. Ich habe deinen Text ja gelesen, den du geschrieben hast und es hat mich, ich habe das halt vor ein halben Jahr oder ein Jahr, glaube ich, gelesen. Da hast du mit uns das erste Mal zugeschickt. Ich habe nicht damit gerechnet, als du uns geschrieben hast, dass du über dieses Thema sprechen möchtest, weil ich habe dir ja geschrieben, falls du eine Idee hast und darüber sprechen möchtest, weil in unserer Gesellschaft ist das ja nicht üblich, dass man über mentale Gesundheit spricht. Und und wie war das für dich einfach, über das Thema das erste Mal sprechen zu können?
Ich glaube, da muss man ein bisschen zurückgehen einfach auch. Also ich habe ja die Therapie angefangen und das überhaupt, dass man eine Therapie anfängt, dass man überhaupt sich selbst eingesteht, ich schaffe das nicht alleine, ich brauche professionelle Hilfe, ist im ersten Moment sich eine Schwäche zugestehen, aber gleichzeitig auch Stärke. Wenn du selber sagst, ich kann nicht mehr, ich schaffe das nicht mehr und ich brauche Hilfe. Und ich kann ja ein bisschen von Anfang an erzählen, wie das überhaupt alles gestartet hat, damit man ungefähr so verstehen kann, wie das sich entwickelt hat. Oft werde ich mal gefragt, seit wann hast du Therapie? Das kann man gar nicht so sagen, weil ich glaube eher bei mir, also hier möchte ich auch nochmal ganz klar sagen, hier geht es um meine persönliche Erfahrung. Das ist komplett individuell. Das kann man nicht auf jeden zuschneiden. Ne? Also jeder hat ein Umfeld, andere Probleme und möchte hier einfach nur klarstellen, das sind meine Erfahrungen, die ich mit euch teile und müssen nicht immer gleich sein. Also ich hatte vor 10 Jahren einen schweren Unfall gehabt. Ich bin schwer gestürzt und musste dann feststellen, dass ich doch eine schlimmere Verletzung habe, als die Ärzte es geglaubt haben, weil nämlich aufgrund meiner Hautfarbe mein Knie nicht angeschwollen ist. Man konnte keine Schwellung sehen, mein Knie kann nicht blass werden, weil ich nun mal etwas dunkelhäutiger bin.
Okay, und dann hast du ja erzählt, dass du wirklich über Jahre so falsch behandelt worden bist, mehrere Operationen hattest und auch Probleme mit der Versicherung hattest. Und Leute, die dich ja immer gefragt haben, was denn los ist und wann es dir denn besser geht, das hört sich ja alles schon sehr belastend an. Und du hattest ja auch immer wieder da schwere, traurige und dunkle Phasen. Und nach deiner letzten OP, die dann so nach dem Abi irgendwann war, wie hast du dich denn da gefühlt?
Ja, da habe ich halt so eine krasse Angst entwickelt. Auch so, ich konnte auch nicht rausgehen aus der Wohnung. Und das war für mich so, ich bin dann 6 Wochen zu Hause geblieben und ich konnte auch mich mit anderen nicht treffen. Für mich, ich habe mich komplett so abgeschottet, einfach weil ich damit überhaupt erstmal klarkommen musste mit der Operation, mit dem allem, was passiert ist, dass ich ja verstanden habe, die OP damals ist ja tatsächlich schiefgelaufen. Und das ist ja, weil wenn es nicht schiefgelaufen wäre, hätte ich ja jetzt nicht die Probleme. Und da fing so eine innere Wut auch in mir an. Ich dachte mir so, womit habe ich das verdient? Warum ich? Warum das? Warum nochmal operieren? Und dann habe ich halt immer mehr so eine Wut gegen mich selber auch. Ich bin ja schuld, weil ich habe ja zur Operation gesagt. Hätte ich nein gesagt, wäre es mir nicht passiert. Und auf diese Frage kann mir keiner eine Antwort geben. Es ist ja keine Ja- oder Nein-Antwort. Und das hat angefangen, sich bei mir so richtig, das hat angefangen zu quälen bei mir. Es hat mich richtig gequält innerlich. Und das hat auch sehr lange gedauert, dass ich überhaupt dann wieder, wo ich rausgegangen bin, irgendwann merkte ich, ich muss ja irgendwann rausgehen. Also ich habe mir irgendwann haben auch manchmal meine Freunde oder mein Ex-Freund hat mir auch geschrieben, hey, wie geht's dir? Warum meldest du dich nicht? Ich habe mich halt bei niemandem mehr gemeldet. Ich habe niemandem was gesagt. Niemand, mein Freund hat mich auch zu Hause besucht, weil ich wollte das einfach, ich konnte das nicht. Und ich habe das versucht, dann mit mir selber auszumachen, alles. Aber ich merkte halt immer mehr, dass mich das total überfordert. Auch in der Ausbildung musste ich dann auch aussetzen. Ich musste halt das Jahr pausieren, weil ich konnte halt nicht zur Arbeit fahren oder so, weil die Ausbildung nun mal auch muss ja auch praktische Erfahrung sein, muss es ja auch dein Berichtsheft und sowas ausfüllen. Das konnte ich ja alles gar nicht, weil ich ja nur Reha, und zu Hause war. Also dann mal Arztbesuche, um Kontrollen zu machen, aber mein Leben bestand ja quasi nur aus Terminen und da habe ich irgendwie das auch Gefühl gehabt, immer mehr die Kontrolle über mein Leben zu verlieren, weil mein Leben bestand nur aus Termin, Termin, Termin. Termin da, Termin hier. Ich habe nichts mehr gemacht, was mich glücklich macht oder ich konnte nichts mehr frei entscheiden. Ich musste immer gucken nach Termin. Ach ja, da habe ich Reha, okay, da kann ich nicht. Oder da habe ich das, Arzttermin, kann ich nicht. Und manchmal sitzt du beim Arzt aber nicht eine halbe Stunde, manchmal sitzt du auch 3 Stunden beim Arzt, weil das ja halt ein Unfallarzt ist. Du kannst einen Unfall ja auch nicht voraussehen. Und wenn da jemand kommt mit einem Unfall, dann sitzt du halt eben mal noch länger. Und ich habe einfach, mein Leben hat sich einfach irgendwann so wertlos angefühlt. Ich habe gesagt, lieber, also ich war nie suizidgefährdet, das möchte ich nur mal ganz klarstellen, aber manchmal habe ich mir gewünscht, nicht mehr da zu sein, weil das viel einfacher gewesen wäre, als diese ganze Scheiße durchzumachen. Und dann habe ich auch angefangen, wirklich so mich komplett, ich habe einfach gar nicht mehr geredet. Ich habe einfach nicht mehr, ich konnte einfach nicht mehr reden. Ich konnte auch den Leuten nichts mehr erklären. Ich war einfach für alles zu müde irgendwann auch.
Hat das deine Familie gemerkt oder deine Eltern?
Na, ich habe es denen vor denen versteckt. Ich habe das denen gar nicht gezeigt. Ich habe vor denen mal so gelacht, geredet, ich habe immer so getan, als wäre alles in Ordnung, weil ich wollte auch nicht, dass sich irgendjemand Sorgen macht. Weil das, was ich da durchmache, habe ich ja selber nicht mal verstanden. Ich habe manchmal gedacht so, boah, Tavana, reiß dich zusammen, ist doch alles gut, du hast doch alles so. Dann wird ja uns immer gesagt, du hast alles. Ne? Und welche mit meinen Beinen hatten auch andere gesagt, es gibt Menschen mit schlimmeren Problemen.
Ja, das ist halt, also, das ist ja das Schlimmste, was dir die Gesellschaft antun kann, immer deine Probleme oder deinen Schmerz in Vergleich oder in Relation zu anderen zu setzen. Weil jeder Schmerz und jede Verletzung oder jedes Problem ist ja individuell und für jeden ist ja sein eigenes Problem das Größte. Und man kann das nicht im Vergleich setzen, weil für jeden ist halt das schlimm, was er durchmacht oder sie durchmacht oder was jemand durchmacht. Und ich finde, das ist so das Schlimmste, was in der tamilischen Gesellschaft eigentlich gemacht wird, dass einfach runtergeredet wird, dass deine Schmerzen halt auch nicht anerkannt wurden. Und du hast ja auch die ganze Zeit über Reha und über irgendwie Ärztinnen und über das Körperliche geredet, aber keiner hat ja dich gefragt, wie es dir geht, dass du gerade nicht laufen kannst, wie es dir mental geht, was bei dir in dir passiert. Da hat sich ja keiner drum gekümmert. Das liegt ja einfach daran, dass unsere Gesellschaft oder auch unsere Eltern nicht dazu erzogen worden sind, sich zu kümmern, was passiert in einem, was passiert in meinem Kind, wenn das Kind einfach nicht laufen kann. Du hast erzählt, dass du Tennis gespielt hast, dass du tanzen warst und also das konntest du bestimmt ja alles nicht in der Zeit machen. Und dieses Gefühl, was in dir ausgelöst wurde, das hat ja wahrscheinlich auch keiner verstanden, weil du gesagt hast, du warst 15, 16 und dass da kein Arzt oder keine Ärztin gefragt hat, hey, möchtest du nicht mal in der Therapie, weil dein Bein verletzt? Das finde ich so krass, weil du gerade so erzählst. Und ich warte immer so drauf, hat jemand mal was gesagt? Hat jemand mal was gefragt? Und da kommt halt einfach nichts. Und also es tut mir voll weh, dass da keiner mal gefragt hat, wie geht's dir?
Also das Schlimmste, was ich in der ganzen Zeit empfunden habe, ist diese krasse Einsamkeit. Du warst einfach komplett alleine. Ich hatte das Gefühl, ich bin alleine. Obwohl ich eine Familie habe, obwohl ich Geschwister habe, obwohl ich Freunde habe. Das tut mir so leid gerade. Ja. Sorry, ich bin gerade so ein bisschen emotional, aber das ist auch okay gerade. Also es ist okay, weil ich damit schon gerechnet habe. Aber das Schlimmste für war, Ich hatte das Gefühl, ich war allein und dass ich alleine bin, dass das keiner verstehen kann, was ich gerade durchmache und dass ich, was ich empfinde, ich wusste nicht mehr, ob das falsch oder richtig war, das, was ich da empfinde. Ich war so verunsichert mit allem und ja, dann habe ich mich, ich weiß auch, bei wem ich mich als erstes geöffnet habe, war bei meinem Ex-Freund. Ich habe ihm erzählt, mir geht's total schlecht. Dann kam bei ihm irgendwann, er hat gesagt, Tavana, ich glaube, du hast eine Depression. Und dann dachte ich mir so, was ist das? So, ich habe das noch nie in meinem Leben gehört. Und dann habe ich so ein bisschen gegoogelt und merkte dann so, Beispiel auch so Symptome wie tiefe Trauer, müde, Antriebslosigkeit, dass man sich zurückzieht, dass man zum Beispiel einfach nichts empfinden kann, dass man manchmal einfach gefühlstaub ist. Ja, dafür gibt es ja keine wirkliche Medizin. Also da gibt es ja jetzt nicht irgendeine Tablette, die das dann danach verschwindet. Das ist ja nicht wie Kopfschmerzen oder sowas. Und ich weiß auch immer, dass mein Therapeut gesagt hat bei der Physio, Tamara, mach dich mal locker. Ich so, ich bin locker. Der so, nein, du bist voll verspannt. Und der meinte so, irgendwas, der auch meine Muskeln, mein Rücken, meine Beine waren immer verspannt. Ich hatte immer eine innere Anspannung, auch und diese innere Unruhe. Das ist aber schon wieder Chaos im Kopf. Ich hatte wirklich ein Chaos im Kopf. Ich habe so viele Gefühle empfunden, ich wusste gar nicht, wie mit denen ich umgehen soll, wohin mit denen. Was bedeutet das? Und ich war einfach komplett lost, so richtig lost. Ne? Konnte ich mit ihm reden und da war auch mein Ex-Freund so viel, ich habe immer oft mich bei ihm ausgeheult komplett. Also, und da habe ich auch, also jetzt im Nachhinein verstehe ich, dass das falsch war von mir, das hätte ich nicht machen dürfen, aber zu dem Zeitpunkt wusste ich es einfach
Aber
nicht.
wieso denkst du denn, dass du das nicht hättest machen dürfen?
Weil eine Freundin oder ein Partner nicht, also kann dir natürlich helfen, seelisch beistehen, aber der ist nicht dein Therapeut. Der ist nicht für dich zuständig. Der ist nicht dafür da, immer nach deinem Wohlbefinden zu sehen.
Ja, aber wie alt warst du denn, als du mit ihm zusammen warst?
War,
Ja, wahrscheinlich war das deine erste Beziehung. Ja, und ich glaube, du musst dir da nicht die Schuld geben, dass du das hättest nicht machen sollen oder so. Das war die einzige Möglichkeit, die du da empfunden hast. Und egal aus welchem Grund jetzt eure Beziehung geendet ist, gib nie deiner mentalen Gesundheit die Schuld, weil du konntest nicht anders. Und es ist immer eine Sache der, wie kann eine andere Person damit umgehen oder nicht umgehen. Klar, aber die Person war zu dem Zeitpunkt ja für dich da.
Das stimmt, da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist auch, was ich in der Therapie auch gelernt habe. Habe ich das damit mich auseinandergesetzt, aber es gab ja auch wieder gute Phasen im Leben. Ja, da habe ich meine Ausbildung gemacht, da habe ich auch Freunde gefunden, dann ist man auch zusammen weggegangen oder sowas. Und dann kam mir auch gute Phasen, dachte ich mir so, ja, mir geht's ja wieder gut, ich kann ja wieder laufen, jetzt funktioniert es ja wieder. Aber ich muss eins sagen, wenn man mentale Krankheiten oder Gesundheit, gerade Depressionen, so immer verdrängt, kommt es mit einer Wucht wieder, mit der du das niemals mit gerechnet hast. 2018 hatte ich wieder Probleme mit meinem Knie und da kamen die ganzen Gefühle wieder hoch. Und da merkte ich, dass ich mehr und mehr Kontrolle über meine Gefühle verliere, über meine Emotionen, dass ich sie nicht mehr wirklich im Griff hatte. So, ich konnte irgendwann Dinge auch nicht mehr schauspielern. Irgendwann Menschen, die in deinem näheren Umfeld sind, auch, ne, ich habe eine Freundin, wir haben zwar einen etwas größeren Altersunterschied, aber sie hat bei meinen Eltern im Restaurant gearbeitet und sie ist für mich wie eine Schwester, wie eine große Schwester, die über mich hütet quasi. Und die hat irgendwann auch gemerkt, das stimmt was nicht. Und dann hat die mich auch irgendwann ernsthaft gefragt, was ist. Habe ich ihr das so erzählt? Und meinte die so, okay, was willst du jetzt dagegen machen? Und dann habe ich gesagt, ja. Ich habe schon geguckt und das Einzige, was wirklich hilft, ist eine Therapie. Ich musste zu einem Psychologen gehen. Und den Zeitpunkt war das für mich immer so, ich habe das ganz anders, ich hatte ein ganz anderes Bild davon. Sitze da gegenüber einer Person, die hält irgendwie so einen Notizzettel in der Hand mit einem Stift und schreibt alles auf und du kannst gar nicht mitlesen. Und warum soll ich anderen Menschen meine eigenen Probleme klären? Was interessiert die das? Warum wollen die das wissen? Was machen die damit? Vielleicht erzählen die es irgendjemand oder rufen meine Eltern an, sagen, so das und das hat mir ihre Tochter erzählt und habe dann ein bisschen Zeit vergehen lassen, aber dieses Thema hat mich einfach nicht mehr losgelassen, weil ich merkte auch, dass mich das immer mehr manchmal beeinträchtigt hat in vielen Dingen auch. Und dass ich trotzdem dieses Trauer immer wieder empfunden habe. Es kam immer wieder mal bestimmte Situationen hoch. Beispiel, wenn Freunde tanzen waren. Ich konnte nach einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr tanzen, weil mein Bein so wehgetan hat. Ich hatte immer noch so starke Schmerzen. Und da kam halt diese Trauer immer, auch diese Wut hoch. So, oh, hätte ich mich damals nicht operieren lassen, das ist nicht passiert. Und dann kam es immer wieder hoch.
Wie war denn dann dein Weg zu deiner Therapeutin?
2019 habe ich gemerkt, ich kriege das nicht hin. Und bin dann zum Hausarzt gegangen, habe dann gesagt, ja, mir geht's irgendwie nicht so gut. Ich bin schlaflos, stimmt ja auch, aber das Wort Depression habe ich sofort nicht gesagt. Und habe gesagt, dass ich sehr gestresst bin. Und der meinte so, ja, vielleicht können Sie ja zu einer Therapeutin, hat das von alleine schon vorgesehen, können Sie ja mal mit ihr reden, vielleicht hilft das ja Ihnen, wie Sie damit umgehen können. Ich habe dann Überweisungszettel bekommen und habe dann so eine Liste bekommen, also so eine Internetseite, und da sind alle Therapeuten aufgelistet, kannst du dann statt Postleitzahl eingeben, deinen Umkreis suchen. Und da habe ich erst gemerkt, wie schwer das ist, überhaupt jemanden zu kriegen, wo du mal reden kannst. Und dann habe ich ganz viele, ich habe bestimmt so 20, 30 Therapeuten angerufen. Kein Termin, nein, geht nicht, nein, ich habe keinen Platz für einen Patienten. Und dann habe ich irgendwann jemanden getroffen und dann bin ich dahin. Es gibt immer ein Erstgespräch. Bei dem Erstgespräch geht es überhaupt darum, was für eine Therapieform du brauchst. Also ich wusste auch gar nicht, dass es verschiedene Therapieformen gibt. Weil ich habe mich ja damit auch nie richtig auseinander... Ich habe schon ein paar Sachen verstanden, aber mich auseinandergesetzt habe ich mich damit jetzt auch nicht. Und bei dem Erstgespräch war ich noch beim ersten Therapeuten. Ich habe den angeguckt und irgendwie das Gefühl gehabt, dem möchte ich gar nichts erzählen. Bin dann nach 5 Minuten auch gegangen. Also da hat irgendwie mein Bauchgefühl gesagt, nee, passt nicht. Und dann bin ich direkt aus der Praxis raus. Beim zweiten Termin hat sie dann auch mit Albers eine Therapeutin. Die hat dann auch mit mir geredet. Und ich hatte das Gefühl, sie versteht mich gar nicht so ganz, was ich ja versuche zu erklären. Und sie meinte so, ja, dann hängen Sie doch ein Bild auf, was Ihnen Hoffnung gibt, übers Bett. Und dann können Sie sich das angucken und dann wird das schon. Und da habe ich mir gedacht so, mich gerade komplett verarschen, oder? Und ich weiß auch, wie mein Körper halt immer, ich habe mich in den Sitz reingepresst, in dieses Sofa oder was es auch immer war. Und ich an meinen eigenen Körper hatte gemerkt, dass ich mich ja gewehrt habe gegen diese Person, so innerlich. Und das hat mein Körper selber, und ich habe es nicht gemerkt, als ich dann rausging, wie sich mein Körper so dann entspannt hatte ein bisschen. Da habe ich das richtig gespürt. Okay, das passt auch nicht. Und dann bin ich in ein Zentrum gegangen, die haben mehrere Therapeuten. Das hatte ich dann auch auf der Liste. Und dann haben die mir direkt ein Erstgespräch angeboten. Und die Therapeutin, mit der ich gesprochen habe, die war wirklich super nett. Also die hat auch mit mir sehr respektvoll geredet und die hat auch mich gezielt Fragen gestellt, da habe ich direkt gemerkt, sie weiß ganz genau, was ich erkläre. Ich muss ihr nicht alles sagen, sondern sie hat schon direkt die richtigen Fragen immer gestellt, damit ich auch besser antworten konnte, weil ihr müsst, bei Depressionen ist es sehr schwer, das genau jemand zu erklären. Das ist wirklich sehr, sehr schwer. Wie jemand, der selbst ist, auch nicht mal seine eigenen Gefühle versteht, weil in der tamilischen Kultur ist es eben so, da setzt man sich mit Gefühlen, Emotionen einfach nicht aus. Also setzt man sich nicht auseinander mit.
Also bei dir ist das ja so ein Prozess, du hast ja jetzt so einen Prozess erklärt, wieso, weshalb, warum das so zu einer Depression geführt hat, aber es ist ja auch oft so, dass man keine Ursache hat, also ne, weil das irgendwie, also klar gibt es immer Ursachen, gar keine Frage. Man kann es halt nicht immer bei einer Depression klar definieren. Manchmal ist es genetisch, manchmal spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Und deshalb ist es ja auch immer so schwer, direkt zu sagen, du hast eine Depression. Oder hey, daran erkenne ich, dass du eine Depression hast. Das ist ja auch etwas, was sehr schwer manchmal auch diagnostizierbar ist, weil du sagst ja auch selber, ja, ich habe vor meinen Eltern, war ich voll glücklich und habe das vorgespielt und habe das und das gemacht. Und das machen ja viele Menschen, die Depressionen haben, dass sie das verstecken, vor allem in der tamilischen Gesellschaft, dass man denen das nicht anmerkt, weil wir dazu erzogen worden sind, immer glücklich zu sein, immer freundlich zu sein, immer höflich zu sein, nicht seine Gefühle zu zeigen. Und ich glaube, deshalb ist es ja auch so stark, dass du das so erkannt hast und dann den Schritt gemacht hast, weil du sagst ja selber, ja, ich habe das vorgespielt, aber zu diesem Schritt kommen ja voll viele nicht, dass sie überhaupt merken, dass sie Sachen vorspielen. Dieser Switch passiert ja nicht.
Nicht direkt, da muss ich sagen, man muss einfach wahnsinniges Glück haben mit einem Therapeuten oder Therapeutin. Genau, die hat die richtigen Fragen gestellt und dann hat sie auch direkt gesagt, für mich kommt die tiefenpsychologische Therapie in Frage, da geht auch viel um Traumata, auch um die Kindheit, Vergangenheit, dass man viel auch damit sich auseinandersetzt. Also es wurde zumindest mir immer so erklärt. Und ich so, okay. Und dann meinte sie so, ja, ich habe leider keinen Platz, ich setze dich auf die Warteliste.
Und ein halbes Jahr später war dann dein erster Termin und wie lief das dann ab?
Habe ich mit ihr geredet und dann hat sie mir erstmal überhaupt alles erklärt, wie so eine Therapie funktioniert. Zu dem Zeit wusste ich auch nicht, dass die Therapeuten entscheiden, ob sie mit den Patienten arbeiten wollen oder nicht. Beispiel beim Hausarzt ist so, der kann ja nicht sagen, ja, ich behandle sie nicht raus. Geht ja nicht. Aber dass sie mit mir auch warm werden muss und ich mit ihr warm werden muss, weil ich bin ja damals abgehauen, weil ich mit denen ja nicht warm geworden bin. Aber für mich war es in dem gar nicht klar, dass die Therapeuten ja auch mitentscheiden. Dass sie selber auch sagt, ja, das hier ist ein Gespräch, da möchte ich mehr über sie erfahren und ja, hier geht's, also die dürfen mir jede Frage stellen. Und ich so, okay. Und ich war so ein bisschen so, wenn man sich ja unsicher ist, dann ist man ja auch so erstmal sehr vorsichtig und guckt erstmal, wer ist diese Person, weil es ist ja auch nun mal eine fremde Person. Und ja, dann hat sie halt so Fragen gestellt, wer ich bin, wie alt ich bin, hat viele Fragen über mein soziales Umfeld gestellt, zum Beispiel, ob ich bei meinen Eltern wohne, wie viele Geschwister habe ich, wie alt sind sie, wie lange sind meine Eltern verheiratet, sind sie überhaupt verheiratet? Und ich so, was fragt sie mir für Fragen? Bin ich hier beim FBI oder habe ich irgendwas verbrochen? Aber da habe ich gemerkt, sie muss ja mein Konstrukt quasi kennen, ja. Sie muss ja ungefähr wissen, wie. Also das nicht nur ich als Person wichtig, sondern auch mein Umfeld, weil das ja auch mich mit definiert. Das war mir zu dem Zeitpunkt überhaupt gar nicht bewusst alles. Genau, da hat sie mir Fragen gestellt und dann haben wir gesagt, gut, wir machen einen neuen Termin, hat man so zwei, drei Probegespräche und dann kommt die Entscheidung, ob man zusammenarbeiten will oder nicht. Und ja, nach dem dritten Gespräch haben wir uns dann beide entschieden, zusammenzuarbeiten. Dann stellt man den Antrag bei der Versicherung, der Krankenversicherung und die bewilligen und das bewilligen das und das muss sich alles, die Therapeuten kümmern sich darum, also zumindest war es bei mir so. Da hat man mir auch schon eine Last weggenommen, weil bei der Berufsgenossenschaft musste ich mich um alles kümmern. Ich musste jeden Antrag stellen, jeden Brief schreiben und alles um mich darum kümmern. Da konnte ich auch nicht wirklich genesen, weil ich auch Druck und immer mit Amtsbriefen, das kennt ihr selber, oder Briefe von irgendwelchen Behörden, da weiß man selber nicht, was sie von einem wollen. Und deine Eltern können dir auch nicht wirklich helfen. Und dann musst du immer irgendjemand fragen oder googeln und da spielst du erstmal Sherlock Holmes, hast du überhaupt verstanden, was da los ist. Und Gott sei Dank hat dann mein Therapeut mir diese Arbeit einfach abgenommen.
Und habt ihr irgendwie ein Ziel für die Therapie dann auch schon festgemacht oder habt ihr euch irgendwie einen bestimmten Plan gemacht?
Sie hat auch mir erklärt, diese Therapie, die habe ich einmal die Woche, 50 Minuten, meine Bühne ist. Ich darf entscheiden, worüber ich reden will. Ich darf die Richtung entscheiden. Ich kann auch zu Fragen mal Nein sagen, wenn ich sie zu dem Zeitpunkt nicht beantworten möchte. Wie weit oder wie tief ich gehen will, ist immer noch meine Entscheidung. Und das erste Mal hatte ich das Gefühl, ich habe über etwas Kontrolle. Ich konnte etwas selber entscheiden. Also bei mir hat es auch etwas länger gedauert, bis ich mich wirklich auch öffnen konnte, weil ich ja wirklich auch mit dieser Tamil-Kultur, man erzählt anderen Leuten nicht seine eigenen Probleme, man belastet nicht anderen. Ich dachte, ich belaste meine Therapeutin. So, aber eigentlich ist es ja ihr Job, damit mir zu helfen, damit klarzukommen.
Wie alt warst du, als die Therapie angefangen hat?
2019 war ich 22.
Und hast du das eigentlich deinen Eltern erzählt, dass du in Therapie warst? Wissen die das denn jetzt, heute?
Ja, ihr wisst auch, dass ich hier bin.
Und wie hast du dich in der Therapie denn so gefühlt? Also wie war das für dich?
Ich fühle mich wohl hier. Und beispielsweise dieser Raum hatte für mich immer mehr Bedeutung bekommen, weil dieser Raum ist wie so eine Schatzkiste. Oder ich sage immer, mein Raum der Akzeptanz. Hier darf ich alles sagen, alles tun, was ich will. Ich darf, hier gibt es kein Tabu. Ich darf sagen hier, ich hasse mich selbst, ich kann mich nicht leiden, ich fühle mich schuldig. Alle schlimmen Dinge, wo man sagt, das darf man nicht sagen, sag doch sowas nicht, durfte ich sagen. Und das hat mir gut gelungen, Dinge mal auszusprechen. Einfach alles, was in mir drin war, rauszulassen mal. Unkontrolliert. Und es gab keinen, der sagt, stopp, falsch, sag das so nicht, sag das anders, sondern sie hat mich einfach so gelassen, wie ich bin. Und da gab es eine besondere Situation, also ich glaube, das war so nach der achten, neunten Sitzung, da habe ich das erste Mal überhaupt bei einer Therapie geweint. Also das Davor habe ich halt nie geweint, weil dann denke ich mir, wenn man zur Therapie geht, erst man heult schon direkt, da sind ja immer diese Taschentücher und so. Nein, das kommt immer nach einer gewissen Zeit, auch erst, bis man sich auch wirklich wohlfühlt, wo man dann in den Flow kommt, miteinander zu reden. Am Anfang hat sie auch mir mehr Fragen gestellt, weil ich wusste ja auch nicht, wie ich reden sollte oder worüber ich reden sollte. Und dann hat gesagt, sie können sich das Thema aussuchen. Das ist ihre Stunde. Sie können reden über das, was sie wollen. Und dann habe ich es erstmal über meinen Unfall geredet, aber nicht, ich habe früher das immer alles abgearbeitet, so, dann ist das passiert, das passiert, das passiert. Und da habe ich es erstmal über meine Gefühle geredet. Wie habe ich mich dabei gefühlt? Diese Einsamkeit, dieses nicht gehört werden, dieses nicht ernst genommen werden, dass man keine Entscheidung treffen konnte. Das, den ich nicht vergessen, er gesagt, das, was ihm passiert, das ist das Schlimmste, was ihm passieren kann. Das ist schlimm. Das dürfen sie auch als schlimm empfinden. Und auch als erst ich ihre Reaktion gesehen habe, habe ich ihr selber gemerkt, dass ich was Schlimmes durchgemacht habe. Vorher dachte ich, ja, anderen geht's ja schlechter, bei mir ist es ja nicht so schlimm.
Ja, genau, da geht es ja auch darum, sich zu reflektieren. Und manchmal hilft es ja auch halt, wenn dein Gegenüber dir das sagt, was du nicht glauben willst. Was hast du dir daraus mitgenommen für dich?
Dann hat das auch da angefangen, dass ich wirklich gelernt habe, meine eigenen Emotionen zu verstehen, meine Wut. Und ich habe beispielsweise meine Wut auf die tamilische Kultur übertragen. Beispiel, dass ich gesagt habe, ja, wenn ich nicht braun wäre, dann hätten das Ärzte bestimmt schneller rausgefunden. Wenn ich nicht braun wäre, hätten die mich besser verstanden. Dass ich quasi die Tamilkultur immer davor geschoben habe und darauf meine Wut projiziert habe einfach auch, weil ich nicht wusste, womit sonst ich das, auf was ich das projizieren sollte. So, das ist mir alles nur passiert, weil meine Eltern aus Sri Lanka kommen, weil die braune Haut haben. Und da habe ich angefangen, wirklich das zu hassen. Ich wollte nicht mehr als Tamilin gesehen werden. Ich wollte, dass man sagt, ich bin Deutsche. Ich habe zu meinen Eltern gesagt, ich bin Deutsche, keine Tamil. Ich werde kein Tamil mehr reden. Ich möchte keine Tamilschule besuchen. Das habe ich auch vorher schon nicht gemacht. Aber ich habe mich gegen allen gewehrt. Ich wollte auf keine Function gehen. Gar nichts. Ich wollte damit nichts zu tun haben, weil das ist ja Schuld dran, warum es mir so geht.
Was, also hast du das auch alles deinen Eltern gesagt, dass das auch, also dass diese Schuld, dass du diese ganze Schuld auch darauf so schiebst und dass du das Gefühl hast, dass es dir deshalb so schlecht geht?
Ich habe es denen gar nicht erzählt.
Aber später, als du in der Therapie warst und das so verarbeitet hast und darüber so reflektieren konntest, hast du das dann irgendwann deinen Eltern so erzählt und denen so gesagt, hey, das und das mache ich in der Therapie und darüber rede ich oder das und das habe ich gefühlt?
Also die erste Reaktion, als ich meinen Eltern das gesagt habe, ich weiß noch, ich habe total Angst gehabt, denen das zu erzählen, dass ich das mache, war, für meinen Papa war verständnisvoll. Der hat gesagt, wenn das dir gut tut, dann mach das. Aber meine Mutter hat zum Beispiel gesagt, wenn du ein bisschen, können dann PC-Cite-Kadetscha de so. Und ich so, nein, das geht nicht weg, wenn man ein bisschen lacht, ein bisschen redet, weil ihr könnt nicht mal selber mit euren Emotionen umgehen. Wie könnt ihr dann verlangen, dass ich das dann mit euch verarbeiten kann, weil ihr selber überhaupt gar nicht wisst, wie es funktioniert. Da mache ich keinen Vorwurf meinen Eltern. Ich weiß, was sie durchgemacht haben. Und erst in Therapie habe ich das ja auch selber verstanden. Und auch das Beispiel, meine Therapeutin mir sagte, ihre Eltern sind ja am Krieg geflohen. Das Beispiel hat sie mich auch von alleine gefragt, ob ich mal ein unruhiges Kind war früher. Und das stimmte. Meine Mutter hat früher gesagt, dass ich immer geweint habe, dass ich immer unruhig war. Und da meinte sie, dass dieser Stress sich auch auf mich übertragen hat, weil ich bin auch das Erstgeborene gewesen, weil meine Mutter nicht entspannt, das erste Mal Mama, das ist für sie auch mehr überfordert. Allein in Deutschland keine Familie, keine Freunde in der Gegend, die ihr helfen können, Papa immer arbeiten. Dass quasi dieser Stress sich auch bei mir quasi festgesetzt hat. Nicht, dass meine Mutter schuld dran ist, das möchte ich nur mal klar betonen, sie ist nicht schuld dran. Aber dass genau diese Dinge, die einen großen Impact drauf hatten, auf meine Depression, da habe ich gemerkt, ach, meine Depression ist gar nicht durch den Unfall nur, sondern auch aus anderen Dingen, ne? Dass so viele Dinge da mitspielen. Zum Beispiel auch, dass ich die 4. Klasse wiederholen musste, weil ich nicht so gut in Deutsch war. Und da hatte ich Gott sei Dank eine Lehrerin, Klassenlehrerin, die bei mir das bemerkt hat, gesagt hat, Savannah, du brauchst Zeit. Du bist nicht schlecht in der Schule, du brauchst einfach ein bisschen mehr Zeit. Und hat gesagt, du kannst auch alles andere schaffen, Abitur machen, Medizin studieren, egal was du willst, aber du brauchst nur Zeit. Und damals die Anträge beim Ministerium gestellt, damit konnte ich einfach so die 4. wiederholen, hat das dann alles für mich gemacht. Gott sei Dank hatte ich da jemanden, der das gesehen hat, der nicht einfach weggeschaut hat. Ich habe das ja bei dir mitbekommen, mit der Leserechtschreibschwäche, dass man erst in der 8. Klasse festgestellt wurde. Das fand ich so krass einfach.
Es ist bis heute noch ja so, dass ich das nicht wirklich mehr anrechnen lassen kann oder ich mich einfach nicht damit auch beschäftigt habe. Und dass es bis heute noch heißt, es liegt an meiner Hautfarbe oder es liegt an meiner Herkunft. Es liegt aber nicht daran. Und ich kenne das, also ich fühle das, was du gefühlt hast. Und ich kann es auch vollkommen nachvollziehen. Und das, was deine Mama gesagt hat, dieses Silicajapoirim, das hätte auch meine Mutter, also das hätte auch von meiner Mama kommen können, weil sie das selber ja gemacht haben. Die haben es ja selbst gemacht. Die haben ja selbst einfach, die lächeln ja auch immer, obwohl sie selber vielleicht Probleme haben oder nicht richtig darüber reden können. Und ich glaube, die haben einfach nur das einfach weitergegeben. Und ja, ich finde das einfach voll schön, dass du so Momente nochmal so wiederholst und sagst, so das hat meine Mama gesagt, so hat mein Vater reagiert. Und wie ging es dir, nachdem du das deinen Eltern so erzählt hast und nachdem du so realisiert hast, dass dein Wut auch so ein bisschen auf die tamilische Kultur oder tamilisch sein, wie hat sich das so geändert und was ist da passiert?
Also erstmal, als ich direkt zu meiner Mutter hatte, habe ich gedacht, warum habe ich es denen überhaupt erzählt? Hätte ich es auch lassen können. Aber als ich das direkt von meinem Papa gesehen habe, habe ich so gemerkt, okay, da ist auch ein bisschen Hoffnung, dass sie es vielleicht verstehen würden. Und das Lustige war auch, meine Tante meinte, ich habe das gegoogelt und das ist gar nicht so schlimm. Und ich dachte so, was sind denn eure Quellen? Ich hoffe nicht Langa City oder sonst was anderes. Also sondern das auch wirklich, aber wie sollen die beim Bundesministerium für Gesundheit googeln, das verstehen, was da steht? Also das sind nicht wirklich zuverlässige Quellen, sondern nur Quellen, die sie selber auch lesen und verstehen können. Und wann sich das gewandelt hat, hat eher damit angefangen, dass ich irgendwann Dinge ausspreche und irgendwann merkt habe, okay, ich überwinde langsam Sachen. Ich merke, mein Gefühlswert öffnet sich. Ich merke auch, dass ich selber mehr Zugang dazu hatte. Und ich weiß nicht, ob mein persönliches Glück war, aber Beispiel da war Corona. 2020, ich habe ja erst November 2020 meine Therapie angefangen, und dann kam ja Corona und da musste ich mich auseinandersetzen damit. Und da fingen ja auch bei vielen Menschen psychische Probleme an. Hat ja auch in Nachrichten gesehen, dass viele verzweifelt einen Therapieplatz suchen und ich hatte den Gott sei Dank. Ich musste dann auch von zu Hause aus arbeiten. Also ich war 24/7 mit meinen Eltern, was ja für uns nicht gewohnt war. Meine Eltern Restaurants mussten zumachen. Und da kamen auch diese Probleme dazu, wie schaffen wir das auch finanziell, dann auch von meiner Arbeit. Auf einmal musste ich von zu Hause aus arbeiten. Ich habe aber gar nicht, ich war gar nicht so ausgestattet, um von zu Hause aus zu arbeiten. Und das alles, und kommen andere Probleme, wie meine Schwester in Uni sitzen und auch das alles nicht mehr. Meine kleine Schwester hat zum Beispiel Abitur gemacht in der Zeit. Und das war für sie auch sehr anstrengend und bekommt das ja alles mit irgendwie und man konnte nicht ausschalten. Und Gott sei Dank hatte ich diese Therapiestunde einmal die Woche. Da bin ich, Gott sei Dank, mein Therapeutin das noch so gemacht hat, dass ich auch hinfahren konnte. Du musst mit Masken da sitzen, reden. Aber dass ich rauskam, dass ich Dinge aussprechen konnte. Das hat mir so gut gemacht. Also es war wirklich der perfekte Zeitpunkt, in Therapie zu gehen. Ich hätte einen perfekteren Zeitpunkt nicht treffen können. Ich möchte Corona nicht schönreden, aber da war ich gezwungen, mich miteinander damit auseinanderzusetzen und ich hatte keine Ablenkung. Ich konnte ja nicht mehr ausgehen, nicht weggehen. Du musst dich mit dir selber auseinandersetzen. Und das hat mir noch viel mehr geholfen. Und da hat sie auch viel über die Kultur angefangen. Die hat gesagt, ich bin selber weiß. Ich kann natürlich nicht das verstehen, wie das ist, wenn man Rassismuserfahrungen hat. Beispiel auch Rassismus, auch ein Teil in meiner, das für meine Depression immer spielt, ein großer Teil mitspielt für mich auch. Ne? Beispiel, dass ich auch dass Leute einfach meine Haare anfassen oder fragen, wo kommst du her? Und ich sage, Deutsch, du bist ja gar nicht deutsch. Und diese Wut, alles habe ich immer drauf projiziert. Und erst als ich gemerkt habe, ich darf Dinge aussprechen. Das ist okay. Und hat auch meine Therapeutin sagt dann auch mal, es ist okay, nicht okay zu sein. Und bis ich das verstanden habe, die Gefühle, diese schlimmen, negativen Gefühle zu empfinden, sind in Ordnung. Auch wenn sie schlimm sind. Sie dürfen gefühlt werden.
Ja, du hast ja auch erzählt, dass du während Abitur nicht also dass du da nicht operiert werden wolltest. Dann kam die Ausbildung, dann kam dies und jenes. Also hast du auch zu Hause diesen Leistungsdruck verspürt?
Also mein Papa und so hat nie gesagt, du musst immer Eins und Zweien schreiben. Meine Eltern haben mich nie mit irgendwem verglichen. Das habe ich von alleine bei mir, so wie du das auch bei dir gesagt hast. Das kam von mir aus, weil ich ja immer daran gemessen wurde, bei anderen immer. Und das Einzige war, wo ich irgendwie beweisen konnte, meinen Eltern, dass ich ein gutes Kind, ein Atschafüller bin, weil ich gehe zur Schule, ich lerne, ich bin fleißig und Schule und Ausbildung hat mir irgendwo auch Stabilität gegeben, wo ich mit meinen Gefühlen ja gar nicht, die ich gar nicht so als Person hatte. Aber irgendwie konnte ich mich über die Noten definieren, über die Arbeit definieren und quasi mich daran festhalten.
Ja, und also bei mir war das auch so, dass ich halt diesen finanziellen Stress, den meine Eltern haben, einfach nicht durchmachen wollte. Also ich wollte, mein Ziel war es, immer gut Geld zu verdienen, weil ich nicht dasselbe durchmachen wollte wie meine Eltern. Und ich wollte nur darauf hinaus, auch wenn deine Eltern keinen Leistungsdruck gemacht haben, kam der ja von irgendwo, weil unsere Eltern halt aus Sri Lanka sind. Weißt du, was ich meine? Weil unsere Eltern tamilisch sind. Auch dieses Verglichen werden oder sich immer vergleichen, das kommt ja auch daher zustande, weil wir immer verglichen worden sind. Weil wir ja nie für Tawana oder für Mahalini gesehen worden sind, sondern immer nur für die Person, die einen Migrationshintergrund hat, die Person, die anders aussieht, die Person, die das und das geleistet hat. Und das ist ja auch das, was einen so wütend macht und traurig macht und ja, und ich finde das voll krass, dass immer mehr Leute darüber erzählen, dass das nicht von zu Hause kommt, aber irgendwie was Gesellschaftliches ist, dass es irgendwie in unserer Gesellschaft drin ist, dass irgendwie Sachen passieren oder Dinge macht, dass man sich selbst den Druck macht. Das hört sich einfach so, woher kommt das, dass man sich selbst den Druck macht? Woher kommt das, dass wir, also es kann ja nicht von irgendwo kommen. Es kommt ja von irgendwo. Und ich frage mich auch, ob du das auch verspürt hast, als dein Knie, also als du diese Verletzung hattest, dass du schnell wieder gesund sein wolltest, weil du diesen Leistungs-, also weil du immer gut sein wolltest, ob es dann dich auch noch mehr gestresst hat.
Ja, aber für mich war es auch immer wichtig früher, dass mich jeder mag, dass keiner über mich schlecht redet, dass ich immer das jedem versucht habe, recht zu machen, selbst meinen Therapeuten und wirklich immer die Übungen immer sehr akkurat gemacht habe, immer sehr genau gemacht habe. Und das haben meine Eltern diesen Stress nicht gemacht, aber ich habe selber auch, das merke ich bei mir bis heute, ich studiere jetzt auch berufsbegleitend, dass ich immer so einen erhöhten Stresslevel habe. Jeglicher Vergleich zerstört euer Seelenfrieden. Ihr müsst wirklich lernen, euch nicht zu vergleichen, weil keiner ist so wie der andere. Und Noten und Schule sind ein System. Entweder du kommst in diesem System mit klar oder du kommst damit nicht klar. Und es sagt nichts darüber aus, ob du ein gutes Kind bist oder ein schlechtes Kind, ob du intelligent bist, ob du reif bist. Gar nichts. Es sagt gar nichts darüber aus. Es ist aber leider der Schlüssel zur Bildung, zur Arbeit, du musst da drin einfach funktionieren. Ich finde es einfach schade, dass man individuell gefördert wird, einfach noch nicht in Deutschland nicht so weit sind.
Als er erzählt hast, hat man ja auch gemerkt, wie viele Fehler oder wie viele Probleme in unserem System einfach drin ist. Dass man nicht gesehen wird, dass man nicht gehört wird, dass das nicht auf einen zugeschnitten ist, dass man nicht gefragt wird, wie es einem geht, dass man die Probleme von anderen Menschen nicht ernst nimmt. Das sind ja alles Sachen, die passieren, weil unsere Gesellschaft gerade einfach nicht funktioniert. Und ich habe mich auch gefragt, als du erzählt hast, dass du so viel gestruggelt hast, überhaupt diesen Weg zur Therapie zu finden und dann nochmal einen Therapieplatz zu finden. Und jetzt mit der Therapie, wie es dir heute eigentlich damit geht, ob du eine Verbesserung siehst und wie du ja heute damit umgehst, halt einfach.
Was für mich sehr wichtig war, was mir klar geworden ist, die Therapie war die beste Entscheidung meines Lebens. Weil man muss immer sagen, man macht das für sich. Wir haben alle nur eine begrenzte Zeit auf dieser Welt. Und da können wir nicht versuchen, mal andere glücklich zu machen. Erstens müssen wir uns immer selber glücklich machen, müssen mit uns zufrieden sein. Ich weiß, es hört sich an wie ein Facebook-Spruch, aber es ist wirklich so. Ich weiß nicht, wie ich auf euren Podcast gestoßen bin. Ich weiß, ihr seid wie eine Eingebung gewesen. Dann hörte ich einen Podcast und merkte so, ich bin gar nicht alleine mit meinen Gedanken. Und ich habe früher mal gesagt, ich bin eine schlechte Tamilin, aber eine gute Deutsche. Und schlechte Tamilin war für mich, dass ich mich für Partys interessiere, dass ich mich für Musik interessiere, auch Hip-Hop interessiere. Also Beispiel, ich liebe Punkrock. Und meine Eltern hören diese Musik und denken so, warum hörst du das? Limp Bizkit, Linkin Park, das macht mich glücklich. Rage Against the Machine ist einer meiner absoluten Lieblingsbands. Und ich dachte, es ist immer falsch, dass ich sowas nicht mögen, dass ich müsste mal hier Rahmen, wie heißt er genau, dass ich quasi, es war so eine Abwehrreaktion. Ich habe das immer als Projektion benutzt, um all meine Wut rauszulassen. Bis ich aber irgendwann merkt habe, so, okay, Ich habe mich mit meinem bisschen auseinandergesetzt. Ich habe auch über meinen Unfall geredet. Und natürlich hatte ich gerade auch wieder Tränen in den Augen. Aber ich habe gespürt, ich war nicht mehr schuld. Ich war nicht schuld an dem allen. Das ist leider einfach passiert. Darauf gibt es keine Antwort. Darauf kann mir keiner eine Antwort geben. Und genau diese Schuld, ich konnte mir in der Therapie vergeben. Und natürlich habe ich auch jetzt, wo ich sage, meine eigenen Grenzen setze. Beispiel, oft wissen wir, dass viele ihren Eltern auch in vielen Dingen unterstützen, dass ich zu meinen Eltern sage, ich kann nicht mehr. Ich helfe euch heute nicht. Meine Eltern im Restaurant, da brauchen die oft auch mal Hilfe. Und ich gesagt habe, ich mache das nicht mehr.
Meine Eltern sind auch selbstständig und die fragen auch immer, kannst du helfen? Und für die ist das so, wenn du nicht hilfst, dann bist du keine gute Tochter. Dann bist du daran schuld, dass es uns finanziell nicht gut geht. Guck dir andere Kinder an, die helfen. Ich habe das noch nie erzählt, aber mein Vater hat mich teilweise angerufen und hat gesagt, ja, dann schließe ich jetzt den Laden, wenn du nicht kommst. Und ich weiß nicht, wie viele Kinder das haben, dass, wenn die Eltern selbstständig sind, dass da nochmal ein Druck herrscht, dass du mitverantwortlich bist für die finanzielle Lage von deinen Eltern. Du musst Briefe lesen, du musst dich um Finanzamt kümmern, du musst dich um Steuern kümmern. Der wichtigste Grund, wieso ich ausgezogen bin, ist, weil ich meinen Eltern nicht mehr helfen konnte und ich mir selber erstmal helfen musste und meine Grenzen kennenlernen musste. Und das habe ich erst geschafft, als ich ausgezogen bin und weiter weg von denen war. Weil als ich zu Hause gelebt habe, hatte ich nur Schuldgefühle, dass ich nicht helfen, dass ich helfen wollte, aber nicht konnte, weil ich meine Sachen priorisiert habe. Ich habe mich egoistisch gefühlt. Ich weiß nicht, ob du das Gefühl auch kennst.
Oh ja, also ich kenne das absolut. Manchmal auch mit dem Restaurant sagen auch meine Eltern, ja, ohne unser Restaurant würde es euch ja nicht so gut gehen. Und ich sage so, ihr habt das doch aber ausgesucht. Ich habe doch nie gesagt, macht das. Ich habe doch nie gesagt, bitte macht das Restaurant oder mach irgendwas. Aber ihr habt euch ausgesucht und gesagt mir jetzt dafür, dass ich helfen soll, obwohl ich nicht kann und nicht möchte gerade. Und das war auch für mich auch so ein Konflikt immer. Weil ich auch neben meiner Ausbildung, jeder weiß, der meine Ausbildung gemacht hat, nach der Arbeit, 8 Stunden Arbeit, bist du einfach, ne,
Ja.
mental einfach auch nicht mehr da. So, du willst irgendwann auch mal abschalten.
Ja, weil es gibt auch super viele Kinder, die ihr Studium einfach nicht beendet haben oder 10, 12 Jahre studieren, weil ihre Eltern selbstständig sind, weil die immer ausgeholfen haben. Und jetzt ist Corona gewesen, dann ist jetzt die Inflation und die Leute kommen einfach nicht mehr zurecht. Mit Selbstständigkeit kommst du einfach nicht mehr voran, weil der Laden liegt einfach still. Und stell dir mal vor, wir hätten auf unser Studium verzichtet, Ausbildung verzichtet, dann wir hätten uns auf ein Restaurant verlassen und dann hätten wir unsere Zukunft einfach aufs Spiel gesetzt. Und das ist etwas, oder auf irgendeine andere Selbstständigkeit bei anderen tamischen Kindern, was ich einfach bei tamischen Eltern nicht verstehe, wenn die immer sagen, so Bildung ist wichtig, aber dann soll ich noch in Familienbusiness investieren, wie denn? Wie soll ich das machen? Ich glaube, meinen Eltern war es auch nicht bewusst, wie viel ich mache, bis sie auf dieses Live-Event gekommen sind. Die haben mich noch nie in Köln besucht. Die haben noch nie gesehen, was ich alles mache. Und bis sie dann gesehen haben, hey, ich habe wirklich was aufgebaut, war denen gar nicht bewusst, was ich alles mache. Für die ist das so, ja, ich studiere irgendwas Lustiges, ne? Ich mache schon meinen Weg so. Und ich glaube, dem war es auch, bis ich meinen Bachelor gemacht habe, nicht bewusst, dass ich wirklich er das ernst meine mit dem Studium. Die haben immer gedacht, ja, ich mache Larifari-Sachen. Und ich glaube, bis sie überhaupt Ethnologie so verstanden haben, hat das so voll lange gedauert. Deshalb ist das so voll banal, einfach wenn man über tamilische Eltern und deren Gedankenwelt, was über Selbstständigkeit, darüber kann man auch eine eigene Folge so nochmal machen, auf jeden Fall.
Definitiv. Selbstständig heißt auch selber und ständig.
Ja.
Und ich will nach 17 Uhr Feierabend machen, meinen Laptop ausmachen, dann ist mir das egal, ob mein Büro noch steht oder nicht. Das interessiert mich nicht. Ich will am Ende mein Gehalt. Lieber habe ich weniger Gehalt, dafür mein Freiraum, meine Freizeit, als stundenlang immer da drin zu sein. Weil meine Eltern haben auch viel verpasst von mir. Meine Eltern waren nie beim Spiel da. Meine Eltern haben selten was mit uns machen können, weil ich höre mal, dass andere Eltern mit ihren Kindern irgendwie einen Ausflug machen, am Wochenende. Das konnten meine Eltern mit uns nicht. Wir haben nicht mehr abends zusammen gegessen. Das war bei uns immer jeder dann gegessen, wie der Zeit hatte, weil jeder einen anderen Zeitplan hatte. Also das war ganz selten, dass wir mal zusammen gesessen und gegessen haben. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber
Ja,
das,
klar.
da war schon was gekocht, da hast du was genommen und gegessen und dann hast du deine Sachen selber gemacht. Ne? Und das sind so Sachen, wo ich sage selber, wenn ich eines Tages vielleicht mal eine Familie habe, ich weiß es nicht. Möchte ich auch, dass mir die Zeit dafür nehmen, sagen, wir sitzen jetzt zusammen, wir essen zusammen, das ist für mich so ein Muss. Und genau, und dass ich da halt immer wieder gemerkt habe, dass diese Sachen mir jetzt, wo ich älter werde, schon früher gefehlt haben. Lieber hätte ich, dass meine Eltern mir sehr viel ermöglicht. Da möchte ich nichts nehmen. Ich hatte nie Geldsorgen, ich habe die Sachen bekommen, die ich wollte. Ich hatte, meine Eltern haben mir wirklich jeden teuren Spaß, gerade Tennis ist kein billiger Sport, haben nicht machen lassen, Tanzen haben nicht machen lassen. Aber ich habe gesagt, ich wünsche mir eher Zeit. Also Zeit ist etwas, was du nicht zurückgeben kannst.
Gibt es eigentlich noch irgendwelche Gedanken, wo du denkst, das sollten unsere Hörerinnen auch hören und vielleicht auch mal so denken?
Ich bin stark, aber ich darf auch schwach sein. Ich muss nicht immer stark sein. Und schwach sein auch wichtig ist, dass man auch mal sich Ruhe gönnt, mal Pausen gönnt. Und ja, ich sage immer, wir haben nur ein Leben und das ist nur eine begrenzte Zeit. Das Leben ist hier keine Generalprobe. Und dafür ist es zu schade, um nach Regeln anderer Menschen zu tanzen.
Ja, ich bedanke mich vielmals, dass du hergekommen bist, dass du das Interview mit uns gemacht hast. Ich muss auch noch mal sagen, bei den Live-Event, also das alles, das hast du ja auch noch mal live und persönlich das erste Mal noch mal, als wir uns getroffen gesehen haben, noch mal erzählt. Ich hatte echt Tränen in den Augen und auch gerade, als du das alles erzählt hast, ich habe mich so versucht zurückzuhalten, weil wenn ich einmal anfange zu weinen, kann ich nicht mehr aufhören. Und das war auch bei dem Live-Event dieses Gefühl, als du gesagt hast, was wir für dich bedeuten. Es ist so, man sitzt hier und nimmt auf, man kriegt ja nicht mit, was die Außenwelt alles so empfindet und mitkriegt. Und ich glaube, durch ein Live-Event haben wir nochmal mitgekriegt, was das für andere Menschen bedeutet, was wir für andere Menschen bedeuten. Und ich glaube, du hast es so schön an dem Tag
Ja,
gesagt.
die Mac, ich muss euch sagen, ich danke euch auch, dass ich überhaupt die Möglichkeit hatte, mit euch das aufzunehmen. Manchmal war auch erst ein bisschen durcheinander, aber das ist halt einfach auch normal, weil es gibt keine Rangfolge in vielen Dingen. Und ja, ihr seid wirklich ein Vorbild, wie man so einen tollen, wie man auch mit Podcasts, was man alles erreichen kann und wie ihr Sachen aufarbeitet. Bitte macht weiter so. Meine Therapeutin hat sich euren Podcast angehört und hat gesagt, dass ihr tolle Hosts seid und dass es sehr lehrreich war. Aber sie selber auch gesagt hat, sie kann nur erahnen, was das für mich bedeutet hat.
Und ich bin so dankbar für alle Begegnungen, die wir durch den Podcast machen. Und vielen, vielen Dank für deine lieben, netten Worte. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, außer danke und danke an diese Community und danke, dass ihr alle existiert und ihr uns zuhört. Und ja, und danke für diese ganz tolle und wichtige Folge, weil ich finde das wichtig zu verstehen, wieso wir so sind, wie wir sind. Und ich finde, die mentale Gesundheit ist einer der wichtigsten Sachen und ich wollte immer Psychologie studieren, deshalb ist das so ein Thema, was mich immer interessieren wird, wofür ich immer mich einsetzen werde, egal auf welche Art und Weise. Und das ist ein Beitrag von uns allen für ein besseres Leben und für eine bessere Gesellschaft auf jeden Fall.
Current Obsession.
Und wir kommen zu unserem Current Obsession. Hast du einen Current Obsession?
Tatsächlich ja. Ich hoffe, meine Eltern, die wundern sich jetzt nicht, aber ich höre tatsächlich wieder mehr Tamil-Musik. Gerade weil ich so Vijay-Fan bin und Gilli-Pucki, ich liebe das ja. Ich wieder die Liebe dazu gefunden habe und tatsächlich die Musik wieder höre und versuche, was heißt dieses Wort? Wie versteht sich das? Dann lese ich mir den Text durch. Das muss ich leider mir öfters mal auf Deutsch übersetzen, weil ich jedes Wort nicht verstehe. Aber dann, wenn ich Apollipode höre, dann denke ich so, geil.
Oh, das ist voll die schöne Current Obsession. Voll schön.
Ja.
Also meine Current Obsession ist meine neue Matratze, die ich noch nicht ausgepackt habe, weil die unten im Flur liegt. Da muss erst einmal mein Freund kommen und mir helfen beim Tragen. Und darauf freue ich mich sehr, weil ich meine Matratze durchgeschlafen habe und jetzt freue ich mich einfach auf eine neue
Ey,
Matratze.
Schlaf ist das Wichtigste. Schlaf ist die beste Medizin. Hallo, also.
Ja, das war's von uns. Ich bedanke mich, dass ihr uns zugehört habt. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann geht das zum Beispiel über PayPal, info@ajabberley.de. Damit unterstützt ihr unsere Recherchen. Ihr könnt uns auch eine Nachricht hinterlassen bei Insta oder per Mail. Nochmal die Adresse info@ajabberley.de. Unsere nächste Folge hört ihr bald. Da spreche ich mit Tivi über Rassismus. Aktiviert die Glocke bei Spotify, abonniert uns bei Apple Podcasts und folgt uns auf Insta. Dann bekommt ihr sofort mit, wenn die neue Folge rauskommt. Tschüss!